Good and bugging. Wir leben in einer Welt, in der Worte ein Gewicht haben, in der Worte Auswirkungen haben, wo in Worten irgendwie auch eine Kraft liegt. Letzte Woche haben wir erlebt, wie Sophie Ja zu Gott gesagt hat. Und obwohl sie viele gute Gründe gehabt hat, die sie aufgelistet hatte, warum sie eigentlich das auch Nein hätte sagen können eigentlich, ja, und auch gut begründen hätte können, hatte trotzdem ein Ja gesagt. Sie möchte Gott vertrauen, hat sogar unterstrichen noch durch die Taufe selber. Und dieses Ja hat Gewicht. Dieses Ja haben wir gehört und wurde auch in der unsichtbaren Welt gehört. Und was immer du in deinem Leben noch erleben wirst, du wirst dich an dieses Ja erinnern. Dieses Jahr hat ein Gewicht. Vor 2 Wochen hat mein Schwager geheiratet und auch wenn die Braut im Vorfeld immer wieder betont hat, dass ihr das Heiraten nicht so wichtig ist, wenn dann jemand vor dir steht und in Gegenwart von Zeugen hochoffiziell bekennt, dass er dich liebt und dass er dir die Treue schwört und dich nie im Stich lassen wird, aus freien Stücken, ohne dass du ihm irgendwo Druck setzt. Einfach so. Er sagt es, er bekennt es. Und er sagt einfach wirklich Ja zu dir. Dann macht es etwas mit dir. Dann macht es was mit dir. Worte beginnen irgendwie in unseren Gedanken, in unserem Kopf. Und schon da entfalten sie eine gewisse Macht, eine gewisse Wirkung. Aber ihre wahre Kraft entfalten Worte dann, wenn wir sie aussprechen. Ich glaube, das haben wir alle schon erlebt. Oder? Also wenn wir das, was wir uns vorher denken oder hoffentlich gedacht haben, dann auch tatsächlich aussprechen, ja, diese Worte, die aus uns herauskommen, die können aufbauen, die können ermutigen, die können inspirieren, die können trösten, die können Mut machen, die können die tollsten Dinge in Bewegung setzen. Aber sie können genauso gut auch zerstören, entmutigen, verletzen, wehtun. Es ist einfach unglaublich, welche Kraft in unseren Wörtern oder in Wörtern grundsätzlich irgendwie steckt. Und nicht zuletzt können Worte sogar zu Taten führen. Und so ist es kein Wunder, dass es da sehr viele Berufsgruppen gibt, die ständig auf der Suche nach den wirkungsvollsten Wörtern sind. Politiker suchen nach dem Slogan, diesem kurzen, prägnanten Satz, mit dem sie ihre Wähler mobilisieren können. Und für mich ist immer noch ein legendäres Beispiel dieses Yes, we can von Barack Obama. Yes, we can. 3 Buchstaben aus Bob der Baumeister. Aber mit diesen 3 Worten, da kam eine Bewegung ins Spiel, die den ersten schwarzen amerikanischen Präsidenten gewählt hat. Ja. Und natürlich in der Werbung, jede Firma sucht sozusagen diesen einen kurzen Satz, an den sich jeder erinnert, damit er dann quasi sein Produkt kauft. Da habe ich ein paar Beispiele an die Wand geworfen. Und irgendwie vor ein paar Jahren, da las ich ein paar Bücher, die haben auch irgendwie dazu ermutigt, so einen ganz persönlichen Leitsatz irgendwie zu formulieren. Ja, so einen kurzen, knackigen Satz, der beschreibt einfach, was dir wichtig ist. Ein Motto, nach dem du dich ausrichtest. Viele Firmen haben so einen Satz und dann müssen deine Mitarbeiter das auswendig lernen und das steigert irgendwie die Produktivität und so. Habt ihr gewusst, dass wir als Gemeinde auch einen Leitsatz haben? Wer von euch kennt den Leitsatz unserer Gemeinde? Ich habe ihn entdeckt auf der Homepage, ganz unten in der Fußnote. Kannst du auswendig?
Gemeinsam unterwegs mit Jesus.
Yeah, genau. Gemeinsam unterwegs mit Jesus, genau. Und ich dachte mir, wow, ich möchte auch gerne so einen Satz haben. Ja? Einen Satz, der mich immer wieder erinnert, wer ich bin, worum es geht, an dem ich mich irgendwie orientieren kann. Aber irgendwie, egal wie sehr ich mich bemüht habe, irgendwie, ich schaffte es irgendwie nicht, so meinen persönlichen Satz, es war entweder einfach zu allgemein oder zu schwammig oder zu spezifisch, zu eingeengt. Da ist nicht gerade alles drin, was ich denke, was drin sein sollte. Und irgendwann habe ich dann irgendwie aufgegeben. Aber irgendwie wurde mir erst vor kurzem bewusst, dass es eigentlich die ganze Zeit bereits Sätze gab, die mich eigentlich prägen und die mich eigentlich sozusagen irgendwie durchs Leben führen und die mein Handeln prägen. Und ich möchte euch jetzt nicht beunruhigen, aber ich denke, bei jedem von euch ist es genauso. Jeder von uns hat irgendwelche Sätze im Kopf oder auch unbewusst, die uns eigentlich durchs Leben führen. Und eigentlich, wenn man euch so ganz neutral beobachtet, einfach das, was euren Körper beobachtet, das, was ihr tut, das, wie ihr handelt, könnte man eigentlich daraus rückschließen, was das für ein Satz ist, der euch prägt. Wie ich klein war, da sagte mein Großvater immer diesen Spruch: Wer hart arbeitet, kriegt doch was zu essen. Ich habe keine Ahnung, was er ganz genau gemeint hat. Ich glaube, er wollte uns dazu motivieren, hart und fleißig zu sein und im Garten mitzuhelfen bei der Arbeit. Aber das, was bei mir ankam, war: Wenn du hart arbeitest, dann bekommst du etwas zu essen. Das heißt, Essen ist die Belohnung für harte Arbeit. Und mit diesem Satz lebte ich viele Jahrzehnte glücklich und zufrieden, bis nach meinem Herzinfarkt und auf der Reha mir bewusst wurde, dass Ernährungstechnik dieser Satz eigentlich der absolute Blödsinn ist. Weil, wenn du hart arbeitest, musst du vor der Arbeit viel essen, damit du dann die Kraft hast, hart zu arbeiten. Ja? Wenn du erst nach der harten Arbeit viel isst, dann nimmt dein Körper jede Menge Energie auf, die er gar nicht verbrauchen kann. Und ich habe eigentlich jahrzehntelang immer, wenn ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin, habe ich mich dann quasi mit einem vollen Magen quasi belohnt. Ja? Der dann halt über Nacht dann halt im Magen liegt und für ein gewisses Wachstum freizeitig führt. Aber selbst jetzt, wo ich das weiß, ist es immer noch so, wenn ich irgendetwas fertig mache, bewegt sich mein Körper automatisch zur Naschlade und möchte sich irgendwie naschtechnisch irgendwie belohnen. Ja? Es steckt irgendwie echt drinnen. Ja? Diese Worte haben irgendwie doch Macht. Ja? Ein anderes Beispiel, das war ein Satz, den ich als Jugendlicher auf einer christlichen Freizeit in Deutsch-Weißschutz damals in den 80er Jahren gehört habe. Da hatten wir einen Referenten und der hat einen Satz gesagt, ich glaube, das war nicht einmal sein Hauptsatz, aber irgendwie der blieb bei mir hängen: Lebe immer so, dass du angesprochen wirst. Und irgendwie gefiel mir dieser Satz. Irgendwie dachte ich mir, wow, das klingt doch eigentlich nach einem coolen Motto irgendwie. Ja. Und dann, weil natürlich will ich nicht, dass Leute mir aus dem Weg gehen, ja, und irgendwie, keine Ahnung, mich nicht ansprechen. Natürlich möchte ich, dass ich angesprochen werde. Ja. Und dann irgendwie habe ich so still und heimlich mir diesen Satz so ein bisschen übernommen. Ja. Und dieser Satz machte mich zum angenehmsten Zeitgenossen, den man sich nur vorstellen kann, ja, der niemals irgendwo aneckte, der alles tat, damit er sozusagen, dass alle anderen grundsätzlich mal zufrieden sind, der niemals Nein sagte, der immer es allen recht machte, der Konflikten grundsätzlich immer aus dem Weg ging oder nach einem Weg suchte, wie man den Konflikt möglichst Gesichtsverlust aus dem Weg gehen kann. Bis ich nach ein paar Jahrzehnten dann doch gemerkt habe, dass dieser Satz, so christlich und fromm auch im ersten Moment geklungen hat, eigentlich in eine vollkommen falsche Richtung führt, weil der Satz führt mich nicht dazu, dass ich mich jetzt an Gott orientiere, was er möchte. Er führt mich dazu, dass ich eigentlich mich an den anderen Menschen orientiere. Was erwartet ihr eigentlich von mir? Was braucht ihr? Ja? Daran orientiere ich mich. Ja. Und das Zweite, was er tut, ist, dass ich natürlich jetzt, er führt mich eigentlich in die Einsamkeit. Eigentlich ging es darum, eben nicht einsam zu sein, aber in Wahrheit führt mich das eigentlich in die Einsamkeit, weil ich nicht zeige, wie ich wirklich bin. Weil er die Gefahr besteht, wenn er sehen könnte, wie ich wirklich bin, dann würde er einen ziemlich großen Abstand um mich nehmen. Ja? Also halte ich mich ein bisschen zurück und mache es ein bisschen weich. Aber wenn man sich permanent sozusagen eigentlich zurückhält, hat man auch keine echten Beziehungen. Beziehungen sind nur möglich, wenn man sich wirklich begegnet. Wir leben in einer Welt, wo Worte Gewicht haben. Und heute starten wir eine neue Predigtserie über sehr, sehr, sehr alte Worte, die sehr, sehr viel Gewicht haben und hoffentlich positives Gewicht haben. Es sind Worte, die vor vielen, vielen, vor Hunderten, über 1000 Jahren, vor Hunderten Jahren sorgfältig formuliert wurden. Und seitdem unzählige Male auch ausgesprochen wurden. Und wir laden euch jetzt in dieser Predigtserie ein, einfach selbst zu erleben, welches Gewicht diese Worte auch heute noch haben können. Der Legende nach waren es die Jünger Jesu selber, die gemeinsam diese Worte formuliert haben. Und es gibt auch angeblich schon Überlieferungen, welche Jünger welchen Teil geliefert haben. Keine Ahnung, ob das schon alles stimmt. Aber egal, wer diese Worte so fein quasi ausformuliert hat, es ist ein sehr, sehr, sehr altes Bekenntnis, das römische Christen früher bei der Taufe in den ersten Jahrhunderten gesprochen haben. Und seit dem Jahr 390, also wirklich schon sehr, sehr lange her, wird es offiziell das apostolische Glaubensbekenntnis genannt. Apostolisch, weil es von den Aposteln sozusagen ist. Und mit wenigen knappen Worten werden hier die wesentlichen Elemente des christlichen Glaubens formuliert. Und diese Worte werden wir uns in den nächsten Wochen mal gemeinsam anschauen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unserem Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Dieses Bekenntnis beginnt mit Ich glaube. Und dieses Ich glaube hat überhaupt nichts mit Nichtwissen zu tun. Also so überhaupt gar nichts. Das ist eigentlich das Gegenteil davon, weil im lateinischen Original sind die ersten zwei Wörter. Credo Deum. Und Credo heißt, ich bin überzeugt, ich bin gewiss, ich vertraue darauf. Es ist sozusagen das, wie das Glaub an dich von der ersten Werbung. Glaub an Gott. Glaub an. Ich bin überzeugt. Ich bin gewiss. Und damit sind diese Worte am Beginn kein vorsichtiges Herantasten, ein vorsichtiges sich einlassen und ein Naja, vielleicht. Wer immer diese Worte spricht, hat sich bereits festgelegt, hat bereits eine Entscheidung getroffen, hat Ja gesagt. Und wozu hat er Ja gesagt? Ich glaube an Gott. Und nicht irgendeinen Gott, sondern an den dreieinigen Gott. An Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und wir sehen, Gott, der ganze Text ist da eigentlich so in diese drei Bereiche gegliedert. In diesem Sinne gegliedert. Und merkt ihr, was diese Worte ein bisschen mit euch tun? Sie heben unseren Blick. Es beginnt bei mir selbst. Es beginnt mit Ich glaube. Ich glaube. So beginnt es. Aber dann heißt es nicht, ich glaube an mich selbst oder ich glaube an mein Talent oder ich glaube an meinen Chef oder ich glaube an meine Familie oder was auch immer. Nein, es hebt den Blick. Ich glaube an Gott. Es hebt unseren Blick, denn wir Gott in seiner ganzen Vielfalt auch irgendwie sehen können. In all seinen Eigenschaften sehen können. Als Gott Vater, als Gott Sohn und als Gott Heiliger Geist. Ich glaube an Gott. Und dann beginnt eigentlich eine Auflistung. An Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Was macht es mit dir, wenn mir selber, wenn ich Gott als Vater bezeichne, wenn ich Gott als allmächtig bezeichne oder ihn als Schöpfer bezeichne? Ich vermute, unser erster Gedanke führt uns zu unseren eigenen Vätern. Also jeder von uns, da bin ich jetzt ganz, ganz sicher, hatte definitiv einen Vater, weil sonst gäbe es dich nicht. Und vielleicht hat er sogar damit geprahlt, dich gezeugt zu haben. Und sicher gab es eine Zeit, da hast du ihn für allmächtig gehalten. Aber ich fürchte, die wenigsten von uns hatten einen perfekten Vater. Und wir haben irgendwann gelernt, zumindest gelernt, dass er doch nicht allmächtig ist, dass er doch nicht alles kann und dass beim Erschaffen auch die Mama ein bisschen beteiligt war. Und so gesehen laden uns diese Worte eigentlich ein, nicht an unseren leiblichen Vater zu denken, was wir vielleicht automatisch tun. Wenn wir sagen, Gott ist unser Vater, denken wir vielleicht automatisch schon an das, wie wir Vater erlebt haben. Aber dieser Text ladet uns ein, darüber hinauszuschauen und nicht an unseren leiblichen Vater zu denken, sondern an Gott, den Vater, der dich als sein Kind annimmt, der all das verkörpert, was dein irdischer Vater vielleicht gerne gewesen wäre. Aber die irdischen Väter schaffen das oft nur selten. Ein Vater, der dich begleitet, der Zeit für dich hat, der an dich glaubt, der dich beschützt, der dir den Rücken stärkt. Ein Vater, der dir Richtung gibt, der mit dir lacht und weint. Ein Vater, der dich sieht. Ein Vater, der dir sagt, du schaffst das, du kannst das. Ein Vater, der dir sagt, du bist es wert, geliebt zu werden. Und im Gegensatz zu deinem irdischen Vater ist Gott Vater tatsächlich allmächtig. Der kann wirklich alles. Bei ihm bist du in sicheren Händen. Und er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Ursprung von allem, was um uns herum ist. Ich glaube, viele Menschen sehen diese Sache mit Gott nicht ganz so, wie es hier formuliert ist. Wenn man vielleicht formulieren wollte, was viele Menschen auf dieser Welt an dieser Stelle sagen würden, ist vermutlich nicht ich glaube, sondern ich vermute, dass es ein höheres Wesen gibt. Einen alten Opa, der keine echte Macht hat und außer Zuschauer nicht viel bewirkt. Manchmal hilft es, Worte ins Gegenteil zu verkehren, um die Bedeutung dieser Worte ganz zu erfassen. Denn wenn wir das hier wirklich aus tiefster Überzeugung sagen können und aussprechen können, dann ändert das den Blick auf unsere Welt. Ich glaube, ich bin davon überzeugt, ich bin gewiss, dass Gott mein Papa ist. Er ist kein alter Opa, der nichts mehr mitbekommt. Er ist doch kein fremder König, der über mich bestimmt. Er ist mein Papa, der mich liebt, der an mich glaubt, der das Beste für mich möchte und dem ich vertrauen kann und der ein Erbe für mich bereithält. Ich bin davon überzeugt, dass Gott Macht hat. Er kann wirklich etwas grundlegend verändern. Mag sein, dass er nicht immer tut, was ich mir wünsche oder so schnell, wie ich es mir wünsche, aber das ändert nichts daran, dass er es kann und will, zu seiner Zeit und auf seine Art. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Welt von Gott erschaffen wurde und sein Wesen widerspiegelt. Wir leben in einer Welt, in der Worte Gewicht haben. Und eigentlich ist das kein Wunder, weil Gott diese Welt durch sein Wort, durch Sprechen, erschaffen hat. Wir alle, alles, was wir um uns herum sehen, und auch wir selber, sind die Folge seines Redens, seines Sprechens. Und wahres Leben beginnt da, wo wir seine Worte annehmen, wo wir es zulassen, dass seine Worte in uns Raum einnehmen dürfen. Wir leben in einer Welt, wo sehr, sehr viele menschengemachte Worte herumfliegen, aber es sind seine Worte, die zum Leben führen. Wo wir uns Gott, dem Vater, dem allmächtigen Vater und Schöpfer zuwenden und auf seine Worte hören, dort beginnt das Leben. Ich bin vor ein paar Jahren über ein Lied gestoßen, wo ich euch gerne den Liedtext vorlesen würde. Zum Abschluss. Da heißt es: Kommt zum Vater, der uns liebt. Sucht ihn. Ruft ihn an, denn er ist nah. Hört auf ihn und ihr werdet leben. Schaut auf zu ihm, werdet heil. Voller Majestät, er ist Herr. Über allem steht sein Thron, Ursprung, Quelle unseres Lebens Licht. Ihn, den höchsten Gott, betet an. Das Lied heißt Ruf zur Anbetung. Es ruft genau zu dem, was diese Sätze als Antwort aussprechen. Ja, es gibt viele Sätze in unserem Leben, viele Wörter, die uns irgendwie führen. Und oft denkt man irgendwie, nicht so schlecht ist das Motto, bis man dann merkt, aber es führt mich eigentlich weg von Gott, es führt mich in eine Enge, es macht nicht lebendig, im Gegenteil, Dinge sterben ab. Und manchmal sind diese Worte fast wie Namen, die über uns drüber stehen. Und Gott sagt: Ich verändere dich. Ich gebe dir einen neuen Namen. Dein Name soll nicht mehr sein, tief verletzt, ausgegrenzt, einsam, in Angst. Das soll nicht mehr dein Name sein. Dein neuer Name soll Zuversicht sein, Fröhlichkeit, Überwinder, stark und treu. Gottes Freund, einer, der mich sucht.